Gut, ihr Lieben, so, jetzt komme ich ganz zum inneren Frieden und zur Ruhe, damit ich euch das Wort Gottes austeilen kann. Ich wohne in einem Haus in Bielefeld, das ist auf einer Müllhalde erbaut. Sieht wunderschön aus, du siehst dem gar nichts an, toll, dahinter ist der Wald, aber da war früher mal eine Müllhalde. Und als dieses Haus gebaut wurde, ist es auf Stelzen gebaut worden. Ganz große, lang, tief reichende Betonstelzen. Warum? Weil dieses Haus sonst auf so einem etwas wackeligen Untergrund eine Schieflage bekommen könnte. Es könnte abrutschen, es könnte zerbrechen, es könnte etwas dran passieren. Und deswegen ist es auf Stelzen erbaut. Der christliche Glaube ist auch auf Stelzen erbaut, auf ganz starken Stützen. Und es gilt, diese Stützen zu beachten und daran zu denken. In Amerika habe ich neulich gelesen, gibt es Hunderte, ich habe die ganze Zahl jetzt doch nicht vor Augen, sagen wir mal 300 oder 400 christliche Gemeinschaften, Sekten, Gruppen, Denominationen. In Deutschland kannst du die im Prinzip fast an zwei Händen abzählen. Das sind neben der evangelischen Kirche, den Reformierten, dann gibt es vielleicht noch Unierte und Altreformierte, aber dann gibt es Zeugen Jehovas, Mormonen, Neuapostolen, dann gibt es die Brüderbewegung, Baptisten, Methodisten, dann kommst du ungefähr auf 10, aber mehr sind es eigentlich nicht. Das heißt, Deutschland ist durch Gottes Gnade immer noch in der Hand von einem gut lutherischen Denken. In Deutschland ist einfach eine Mentalität, ich bin davon überzeugt, dass wir Deutschen eine Mentalität haben, die sich nicht so schnell von irgendwelchen Leuten, die daherkommen und irgendetwas verkündigen, abbringen lässt. Das ist auch der Grund, warum extreme Sekten wie die Moon-Sekte zum Beispiel, oder ich denke an Maharishi, an fernöstliche Religionen, die haben alle nicht so richtig Fuß fassen können. Weil der Deutsche ist nüchtern und der überlegt sich das. Und wenn mal gerade jemand daherkommt und sagt, ich bin Jesus oder ich bin Gott, dann sagt der Deutsche, das ist gut. Wir merken, was nicht in Ordnung ist. Aber in der Christenheit und in der Kirche hat es sehr oft Abweichungen gegeben. Wenn heute mein Thema ist Jesus, Gottes Sohn und Menschensohn, dann befinden wir uns auch leider auf einem sehr schlüpfrigen Boden. Und ich möchte auf ein paar Dinge da aufmerksam machen. Es gibt ein Buch, das ist ziemlich zerlesen und zerfleddert, weil ich das, ich schätze mal, schon 8-mal durchgelesen habe. Und das Buch ist einfach Kirchengeschichte. Es handelt von, die Kirche lebt, der Weg durch Christen durch 2 Jahrtausende. Ich möchte euch, damit wir das ganze Thema gut verstehen können, mit einer Sache vertraut machen. Ich lese es einfach mal vor. Anfang des 4. Jahrhunderts nach Jesus Christus. Erstmal, es gab schon bis zu diesem Zeitpunkt viele Abweichungen von der guten Lehre. Da kam der eine und sagte, Jesus Christus ist da und er ist da und Gott ist so und Gott ist anders. Und es gab ziemlich viele Verwerfungen. Aber eine Verwerfung hat bis heute ihre Auswirkungen. In Alexandrien lebt zu Beginn des 4. Jahrhunderts ein Presbyter namens Arius, ein Mann von strenger Zucht und ernster Wesensart. Eines Tages, ungefähr im Jahre 318, tritt er mit einer eigenen Lehre hervor. Wir haben, so sagt er, nicht zahllose Götter wie die Heiden, sondern einen einzigen Gott. Wäre Christus nun völlig gottgleich, so hätten wir aber 2 Götter. Und das widerspricht unserem Bekenntnis. Also ist Jesus Christus nicht Gott, sondern er ist ein Mensch. Freilich der oberste und vornehmste aller Menschen, unvergleichlich hoch über allen anderen, aber eben doch ein Mensch von Fleisch und Blut. Diese Lehre, die er mit großer Überzeugungskraft vorträgt, leuchtet vielen ein. Es fehlt nicht viel und sie würde in ganz Alexandrien angenommen. Da steht jedoch ein Kleriker namens gegen Arius auf, Athanasius. Er ist nicht minder gelehrt und er freut sich dazu nach der höchsten Wertschätzung seines Bischofs und so weiter und so weiter. Was danach kommt, ist ein Riesenproblem. Es gibt einen ganz großen Streit. Zweimal wird Arius abgesetzt, zweimal wird Athanasius abgesetzt und ganz am Ende kommt es dann zu dem sogenannten nizänischen Glaubensbekenntnis. Das wollte ich uns doch vielleicht mal vorgelesen haben, weil ich es ganz genial finde. Die Art und Weise, wie es zu diesem Bekenntnis gekommen ist, ist allerdings mit vielen Dornen gepflastert. Es gab Intrigen, es gab alle möglichen Gegnerschaften, da ist viel Geld geflossen. Man könnte fast sagen, unser lieber Gott hat es im Himmel, als wenn er auf einer Wolke gesessen hätte und alles nur angeguckt hätte, na, macht ihr da unten mal. Letzten Endes hat Gott das alles in der Hand gehabt, aber er hat uns viel Freiheit gegeben, dass wir durch seinen Heiligen Geist an der richtigen, guten Lehre bleiben können. Und was dann die Kirchenväter zustande gebracht haben, mit diesem nizänischen Glaubensbekenntnis, das finde ich genial. Ich stehe da auch total hinter. Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der geboren ist aus dem Vater als der Eingeborene, das heißt aus dem Wesen des Vaters erzeugt, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, wesensgleich mit dem Vater. Stark. Ich habe da ganz großen Respekt vor. Und ich bin dankbar, dass uns Gott so wunderbar bewahrt hat, auch durch Martin Luther, durch das, was der Herr hier bei uns in Deutschland getan hat. Ich möchte mich mit euch jetzt gemeinsam diesem Thema zuwenden. Jesus ist Gottes Sohn und Menschensohn. Was heißt das? Besonders gut wird es heute Morgen für die von uns sein, die kein Deutsch verstehen, denn ich werde mit euch einen Bibeltext besprechen, der ein bisschen länger ist und der auch für sich selbst spricht. Denn ich habe mir eines angewöhnt bei allen solchen Diskussionen über die sogenannte Dreieinigkeit. Ich habe gesagt, lass uns doch mal einfach lesen, was in der Bibel steht. Und deswegen möchte ich heute Morgen nicht theologisieren oder viel lehren. Ich möchte einfach das Wort Gottes sprechen lassen. Und das ist ziemlich klar in dieser Weise. Mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen mit dem Bibeltext. Das ist diese Word-Datei. Danke. Und das könnt ihr in der englischen Bibel gut mitlesen. Hebrews Chapter 1 and 2. Ja, jetzt müssen wir nämlich umstellen von der einen Leitung auf die andere Leitung. Gut, hier haben wir es. Benny, du bist super. Danke. Okay. Ich möchte erstmal das erste Kapitel mit euch lesen. Das sind Auszüge. Ja? Es geht also von da bis nach da in Auszügen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung oder das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zu Rechten der Majestät Gottes in den Himmelshöhen gesetzt und ist dadurch umso viel größer geworden als die Engel. Wie der Name, den er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen überragt. Denn zu welchem von den Engeln hätte Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und ein andermal, ich will ihm Vater sein und er soll für mich Sohn sein. In Bezug auf den Sohn heißt es aber, dein Thron, o Gott, steht fest in alle Ewigkeit und das Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Königsherrschaft. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt vor deinen Genossen. Und ferner, du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst, und sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst derselbe, und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Benni, kannst du zurückstellen auf meinen Rechner hier? Jesus, Gottes Sohn und Menschensohn. Wir haben in diesem Text ganz deutlich gesehen, und ich habe das ja vorher schon mal angekündigt, in Epheser 1, in Kolosser 1 und in Hebräer 1 haben wir drei Kapitel im Neuen Testament, die uns eine wunderbare Christologie, also eine Lehre über Jesus Christus, vermitteln. Und in Epheser 1 hatten wir allerdings festgestellt, das ist zwar auch im Wesentlichen über Jesus, aber besonders über den Vater. Und wir haben gesagt, es ist ein Kapitel der Paternologie, also der Lehre vom Vater, von Vater Gott. In Kolosser 1 allerdings beim letzten Mal hatten wir ganz deutlich gesehen, das ist wirklich eindeutig, da geht es um Jesus und um seine Herrschaft. Gut, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1. Nachdem Gott, ich möchte einige Sachen da ganz kurz hervorholen, vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Es ist ganz wichtig, wenn wir von Jesus Christus sprechen, dass wir ihm wirklich die Herrschaft über alles geben. Er ist der Mittelpunkt aller Lehre in unseren Gemeinden. Ob wir über Leiterschaft sprechen, ob wir über Gemeindezucht sprechen, über Evangelisation, über bestimmte Ordnungen in einer Gemeinde. Für mich ist wichtig, dass sich alles orientiert an Jesus Christus selbst. Und alles, was ihn nicht verherrlicht, das möchte ich lieber einmal überprüfen und überlegen, ob man das so wichtig nehmen sollte. Zum Beispiel Kleiderfragen oder die Art und Weise, wie man das Abendmahl austeilt oder zu sich nimmt. Jesus ist für uns der Maßstab von allem. Weiter heißt es, er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und die Ausprägung oder das Ebenbild seines Wesens. Die Bibel schweigt völlig über der Frage, wann und wie Jesus und Gott gelebt haben. Wir können nicht und sollten auch nicht spekulieren, ob und wie Gott, Vater, irgendwann Jesus erschaffen hat. Beide sind für uns, nach unserem Zeitverständnis, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesus trägt die ganze Herrlichkeit des Vaters in sich. Nicht nur einen Teil, sondern alle Herrlichkeit. Die ganze Vaterschaft unseres Gottes ist ausgeprägt in Jesus Christus. Und er trägt das Weltall, das haben wir beim letzten Mal in Kolosser 1 schon ausführlich gesehen, er trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Das sind Dinge, die wir gut verstehen können. Darum hat dich, und jetzt kommt was Interessantes, da möchte ich ein bisschen mit euch stehen bleiben und uns das anschauen, darum hat dich, o Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt. Wer ist jetzt Gott? Schaut euch das mal an. Darum hat dich, o Gott, das ist Jesus. Aber da wird Jesus als Gott hier bezeichnet. Ich kenne eine gute Person, die ich ab und zu besuche, und wir unterhalten uns manches Mal über die Dreieinigkeit. Aber in letzter Zeit habe ich gesagt, es hat keinen Zweck, dass wir uns da weiter darüber unterhalten. Diese Person sagt dann zu mir, Wieland, das geht ja gar nicht. Gott ist doch nur einer. Wie kann Gott denn zwei sein? Und auf diese Weise sagt er, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist nur ein Mensch. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, im Neuen Testament sind für mich die Briefe von Paulus gar nicht maßgebend, sondern nur die Evangelien. Auf solche Abwege kann man kommen, wenn man da nicht aufpasst. Demgegenüber ist festzustellen, hier heißt, o Gott ist Jesus, dein Gott, und das ist der Vater, mit Freudenöl gesalbt vor deinen Genossen. Und ferner, du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Ich möchte mit euch ganz kurz vier Bibelstellen betrachten, in denen Jesus direkt als Gott angesprochen wird. Also nicht nur Stellen, die zum Ausdruck bringen, dass Jesus göttlich ist, sondern tatsächlich wird er als Gott angesprochen. Zum Beispiel einmal diese Stelle in Psalm 102, O Gott, dein Gott. Die nächste Stelle ist Johannes 20, Vers 28. Da antwortete ihm Thomas, und Jesus war ja dabei, mein Herr und mein Gott. Thomas hätte auch sagen können, mein Herr, mein Freund, mein Bruder, mein geliebter Jesus, mein geliebter Rabbi oder sonst etwas. Er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Die nächste, 1. Johannes 5, Vers 20. Wir sind in dem Wahrhaftigen, indem wir in seinem Sohn Jesus Christus sind. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Denn das Problem bei der Dreieinigkeit und bei dieser Trinitätsfrage ist nämlich, dass von denen, die sagen, das Trinitätsdogma ist katholisch, und da haben wir nichts mit zu tun. Das Problem ist dabei, dass diese Menschen nicht nur an dieser Dreieinigkeit zweifeln, sondern gleichzeitig zweifeln sie an der Göttlichkeit Jesu. Das ist das Problem. Jesus ist göttlich, aber nicht nur göttlich, er ist Gott. Denn Emil Brunner hat einmal in seiner wunderbaren Dogmatik gesagt, nur Gott kann Sünden vergeben. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann hätte er unsere Sünde und Schuld nicht wirklich vergeben können. Weil nur Gott Sünde vergeben kann. Die nächste, 2. Petrus 1, Vers 1. Ich, Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, sende meinen Gruß denen, welche mit uns den gleich kostbaren Glauben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Erretters, Jesus Christus, erlangt haben. Und jetzt würden manche sagen, ja, und Petrus, man weiß auch gar nicht, ob der wirklich diesen Brief geschrieben hat. Und Johannes, da weiß man das gar nicht. Also ich, wenn überhaupt, dann nur Paulus. Dann schauen wir uns noch mal eine Bibelstelle von Paulus an. Nämlich Römer 9, Vers 5, denen die Erzväter angehören und aus denen der Messias dem Fleische nach stammt, der da Gott ist über allem. Ich hoffe, wir sind alle überzeugt. Ja? Wenn du zu Jesus Christus betest und ihn anbetest, es gibt nämlich eben viele Christen, die sagen, ich bete nicht Jesus an, ich bete nur den Vater an. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht im Sinne des Evangeliums, weil Gott sein Wesen komplett ausgeprägt hat in seinem Sohn Christus, der da Gott ist über allem. Benni, ist das schwierig, nochmal wieder dieses Word-Dokument zu öffnen und dann noch ein bisschen weiter zu lesen? Denn das wäre der erste Teil. Wir haben uns jetzt beschäftigt mit Jesus, dem Gottessohn. Ich möchte jetzt mit euch auch über Jesus, den Menschensohn, sprechen. Ich fange schon mal an zu lesen, aus Hebräer Kapitel 2. Jemand hat an einer Stelle ausdrücklich bezeugt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du ihn beachtest. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn dann aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen. Dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, das bezieht sich auf Gott übrigens jetzt, den Urheber ihres Heils, nämlich Jesus, durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Denn beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche von ihm geheiligt werden, kommen alle vom gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Und an einer anderen Stelle, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder leiblich am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchung erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Darum, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, richtet euer Augenmerk auf den Gottesboten und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, auf Jesus. Interessant ist, dass in diesem ganzen zweiten Kapitel des Hebräerbriefes, wir gehen jetzt wieder zurück, wenn es geht, die Gottessohnschaft Jesu und seine Menschensohnschaft ziemlich nebeneinander steht. Er, der ihn hoch erhöht hat, hat ihn erniedrigt. Oder der, der ihn erniedrigt hat, hat ihn auch wieder erhöht. Oder Vers 9, er war für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen, aber jetzt ist er wieder erhöht worden und so weiter. Gut, wir sind jetzt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2. Jemand hat an einer Stelle ausdrücklich bezeugt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du ihn beachtest. Wenn man diesen Psalm liest, hat man wirklich das Empfinden, das betrifft uns Menschen. Wir sind Söhne des Menschen, Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Gleichzeitig aber heißt es Menschensohn und das bezieht sich auf Jesus. Da ist eine gewisse Einheit zu sehen. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn dann aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Vers 9. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist seine Menschensohnschaft. Jesus, der Menschensohn, ist der, der für uns, für mich erniedrigt worden ist. Und ich sage euch etwas, als ich diesen Text vorbereitet habe, da habe ich auch an uns alle gedacht und ich möchte uns wirklich durch Gottes Gnade etwas zurufen. Und zwar das Letzte hier, durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, das gilt mir und dir. Jesus hat durch Gottes Gnade für dich, da steht eben nicht für alle, nicht für alle, für die ganze Welt. Wir sagen so schnell, ja, Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Er ist für Vivienne gestorben. Er ist für Georgia gestorben. Für Zlatte ist er gestorben. Zlatte, wenn du alleine auf dieser Welt gelebt hättest und Satan hätte dich verführt, Jesus wäre für dich gekommen und wäre für dich gestorben, für jeden Einzelnen. Nehmt das in euer Herz. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte. Ich denke, das bezieht sich auf das Alte Testament, auf Abraham, auf Isaak, auf Jakob und die Erzväter, auf die Propheten, den Urheber ihres Heils durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Es ist richtig, wir beten für Kranke. Wir haben heute Morgen unsere Hand vielleicht auf die Stelle gelegt, wo wir krank sind und wo es uns nicht gut geht. Wir wissen aber auch, dass es viel Leid gibt unter uns. das irgendwie immer da bleibt. Und wenn du leidest an etwas und du merkst, deine Aufgabe ist es, dieses Leiden auszuhalten, dann denk dran, einer hat es vor dir ausgehalten. Einer hat es vor dir ausgehalten. Jedes Leid, durch das du gehst, ist auch Jesu Leid. Es gibt kein Leid unter uns Menschen, das nicht auch Jesu Leid wäre. Und die syrischen Christen, die von den Islamisten oder von Assads Rebellen umgebracht worden sind und die gelitten haben, dieses Leid von diesen Menschen hat Jesus auch getragen. Und Jesus war in diesem Leid mit dabei und er leidet mit uns auch heute. Denn beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche von ihm geheiligt werden, nämlich wir, kommen alle vom gleichen Vater her. Du und ich, wir kommen von Vater Gott her. Nicht nur von unserem irdischen Vater, dem sind wir geliehen worden. Gott, der mich gesehen hat in meiner Mutter Leib, wollte, dass ich zur Welt komme. Und er hat meinen Vater in seiner Gnade benutzt und meine Mutter. Dadurch bin ich entstanden. Aber ich komme von ihm her, von meinem Vater im Himmel und du genauso. Und weil wir alle von diesem Vater herkommen, schämt sich Jesus auch nicht, mich Bruder oder Schwester, dich Schwester zu nennen. Schämt er sich nicht, uns Brüder zu nennen. Ich bete oft so, Jesus, du bist mein Bruder Jesus, ich preise dich und ich lobe dich. Indem er sagt, ich will deinen Namen, nämlich Gottes Namen, meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Jetzt kommt ja, ein wunderbarer Vers. Weil nun die Kinder, nämlich wir, leiblich am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an uns erhalten, um durch den Tod und durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat. Das wird oft unter verschwiegen. Gerade wir, ich zähle mich ja auch der charismatischen Bewegung zugehörig, und in der charismatischen Bewegung wird gerne eben gesagt, wir leiden nicht und wir sind nicht krank und ein Christ darf nicht krank sein. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, in Idea Spektrum wurde jetzt wieder gesagt, dass ein Ehepaar in Amerika, das sind diese typischen Irrlehren, sind verurteilt worden zu 3 Jahren Gefängnis, weil sie ihr Kind haben sterben lassen, weil sie bis zum Schluss darauf vertraut haben, dass Jesus das Kind gesund macht. Es ist aber nicht gesund geworden. Und bis zum Tod des Kindes haben die Eltern daran geglaubt, dass Jesus das Kind heilt. Da ist etwas schief. Und es wird nicht beachtet, dass es heißt, dass der Teufel die Macht des Todes in dieser Welt hat. Bitte, haben wir das verstanden? Der Teufel hat die Macht des Todes jetzt in diesem Moment in dieser Welt. Jesus ist allerdings stärker und der Vater und irgendwann wird der Tod vernichtet werden. Aber im Moment hat Satan die Macht des Todes und deswegen sterben manche Menschen, manche Christen auch vorzeitig. Deswegen ist auch unsere Claudia in Bielefeld mit 44 Jahren gestorben und hat 4 kleine Kinder hinterlassen, weil Satan die Macht des Todes in dieser Welt noch in der Hand hat. Und wir sind Idealisten und Utopisten, wenn wir das verleugnen wollen. Und leider gibt es das häufig in der Bewegung, der ich mich zugehörig fühle. Um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Die Funktion, dass Jesus Menschensohn ist, ist, dass du frei bist von jeder Todesfurcht. Du darfst frei sein von jeder Todesfurcht, weil Jesus der Sohn des Menschen ist. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern und Schwestern, aber weil er ja ein Mann war, seinen Brüdern gleich werden, Nee, auch Schwestern, genau, doch. Gleich werden, damit er, und das ist mir auch so deutlich geworden bei diesem Text, damit Jesus barmherzig würde. Ich habe darüber nachgedacht. Gott ist der Barmherzige. Und Jesus, als er im Himmel war, war der Barmherzige. Aber indem Jesus und Gott durch Jesus Mensch geworden ist, hat Gott die Barmherzigkeit unter menschlichen Umständen lernen müssen. Gott hat dadurch, dass er in Jesus Christus Mensch wurde, hat er auf eine besondere Weise Barmherzigkeit wirklich buchstabieren gelernt. Jesus, der alles konnte, hat einige Dinge lernen müssen, nämlich was es wirklich heißt, barmherzig zu sein. Denn man kann schnell sagen, und ein Weltmensch wird schnell sagen, ja, Gott ist im Himmel, der kann schön barmherzig sein. Der hat keine Ahnung, was sich hier unten abspielt. Aber er ist Mensch geworden und hat lernen müssen, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Und wenn er es gelernt hat, können wir es auch lernen und Geduld haben mit anderen Menschen. Um für die Sünden seines Volkes Vergebung zu erwirken. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchung erlitten hat, ich habe am letzten Sonntag da einiges drüber gesagt, vermag er denen zu helfen, nämlich uns, die wir versucht werden. Oh, das war's schon. Vermag er denen zu helfen. Und deswegen heißt es zum Schluss, und damit komme ich dann auch zum Abschluss, darum, heilige Brüder und Schwestern, Genossen der himmlischen Berufung, richtet euer Augenmerk auf den Gottesboten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, auf Jesus. Jesus ist der Herr, haben wir, und der Erlöser, haben wir am letzten Sonntag gehört, und heute, er ist der Gottessohn. Und er ist der Menschensohn. Und Menschensohn bedeutet, er ist eins mit dir und mit mir. Er kennt unsere Leiden, er kennt unsere Traurigkeiten. Ob du Zipperlein hast am Morgen in deinen Gliedern, du kannst schlecht aufstehen, du hast Kopfschmerzen. Ja, es ist wunderbar, wir dürfen für Heilung beten, wir dürfen glauben, dass Jesus Wunder unter uns tut. Und wir haben es oft erlebt, wie Jesus geheilt hat. Aber manches Mal merken wir, er hat uns nicht geheilt. Und es ist unsere Aufgabe, durch das Leid hindurch zu gehen. Aber wisse, er ist bei dir. Er ist in jedem Leid bei dir.